Ganz herzlich willkommen zur heutigen Börse at Home, auch mit einem Novum. Entschuldigen Sie bitte den verspäteten Start, aber ich tatsächlich habe heute massive Netzprobleme. Ali Masawa nicht und er ist deutlich wichtiger als ich, deswegen machen wir die Session. Aber bitte nicht wundern, wenn ich zwischendurch, also zum einen mit dem Telefon mit Ihnen spreche und zum anderen nicht wundern, wenn ich zwischendurch mal wieder weg sein sollte, aber ich bin mir sicher, es ist es auf jeden Fall wert, weil es geht heute um ein super wichtiges, super spannendes Thema, nämlich wie finden Sie den passenden Fonds? Und da geht es natürlich um das Thema Performance. Es ist nicht immer passiv besser als aktiv. Steile These vorweg in einer Zeit, in der alles eigentlich von ETFs schwärmt. Und ich finde es super, dass Ali sich Zeit für uns nimmt, die nächsten 30 Minuten und dieses Thema präsentieren wird. Ali, schön, dass du da bist. Zwei Worte zu dir. Du bist Chef oder wie nennst oder stell dich am besten selbst vor.
Also ich bin, von Haus aus bin ich Journalist, Analyst. Manche kennen mich vielleicht aus meiner Morningstar-Zeit. Ich bin jetzt Geschäftsführer der Fondsplattform Investor. Und Investor ist der Ort, an dem man nicht nur günstig Fonds kaufen kann, sondern auch günstig über den Investor Cashback langfristig investiert sein kann. Wir erstatten Fondsgebühren für Anleger, die Selbstentscheider sind und keine Beratung brauchen. Das vielleicht so auf die Schnelle und analytisch arbeite ich immer noch über unseren Blog und das ist so meine Passion und meine Ausbildung ist, Fonds zu analysieren. Das mache ich seit 30 Jahren und freue mich, dass ich hier sein darf.
Sehr schön. Und Sie können auch wie immer Fragen stellen. Ich habe auch direkt eine Frage gerade gekriegt, angekündigt sei gewesen, the good, the bad and the ugly, der ETF-Markt aus Anlegersicht. Das ist aber genau unser Thema. Deswegen vielleicht, Ali, magst du direkt loslegen?
Ja, also vielleicht, wir machen das jetzt in einem Gesprächsformat. Ich habe ein paar Daten vorbereitet, analytische Daten. Wir sind ja in der Zahlenwelt. Die Edda hat die Präsentation und wer Interesse hat, kann die Präsentation mit der vollständigen Analyse gerne so bekommen. Also wenn ich was erzähle, werde ich von Fall zu Fall ein paar Zahlen einblenden, werde das aber so ein bisschen auf der Tonspur machen, weil wir sind ja jetzt hier nicht bei einer wissenschaftlichen Arbeit. Also worum geht's? Es geht um das Thema, wie kann man am besten die optimale Rendite einfahren am Kapitalmarkt, wenn man in Fonds investiert. Also Fonds sind keine Zertifikate, es sind auch keine Derivate, sondern das sind Sondervermögen und Fonds können aktiv gemanagt sein oder sie können passiv sein, also sprich den Index abbilden. So, jetzt wissen die meisten Leute oder kennen die meisten Leute die Indexfondswelt über ETFs, das sind börsengehandelte Indexfonds und in den letzten 20 Jahren sind diese Produkte immer beliebter geworden. Also im Jahr 2000 genauer gesagt sind ETFs in Deutschland auf den Markt gekommen. Erstmal nur eine ganz kleine Nische von Leuten für die Early Adapter, wie es so schön heißt. Und inzwischen kommt man um das Thema gar nicht herum. Also ETFs sind inzwischen in der Diskussion wichtiger als aktiv verwaltete Fonds, ganz sicher. Und es ist aber immer noch die Frage, was ist denn eigentlich besser? Und in vielen, vielen Bereichen es wird ganz oft unterstellt, dass ETFs prinzipiell die besseren Fonds sind. Und das würde ich ein bisschen bestreiten oder ich würde ein Fragezeichen dahinter setzen. Es kommt ganz drauf an, weil die Welt ist nicht schwarz und nie weiß. ETFs sind fantastische Instrumente für Langfristanleger auch. Aber sie sind halt nicht überall, sie können nicht immer gut sein, weil ein ETF ist ja nicht gut, weil ein ETF ist, sondern ein ETF ist gut, wenn er bestimmte Eigenschaften hat. Und da kommen wir wahrscheinlich gleich umstandslos zum Thema, warum sind ETFs gut? Und im Umkehrschluss, wenn man diese Frage beantwortet hat, kann man auch sagen, naja, aber die können doch nicht immer gut sein oder wo sind sie nicht gut? Und hat das vielleicht was mit den beiden Eigenschaften zu tun oder den Eigenschaften von ETFs? Aber das so erstmal vorweg.
Was sind das für Eigenschaften, wenn du sagst, es bräuchten bestimmte Eigenschaften, damit ein ETF ein guter ist?
Naja, ETFs sind, wie gesagt, nicht gut, weil sie ETFs sind, sondern ETFs sind gut, wenn sie wichtige Eigenschaften erfüllen. Das sind einmal die Kosten natürlich, also ETFs sind günstig und jeder Basispunkt an gesparten Kosten landet beim Anleger in Form von Renditen, also von Performance. Und deswegen ist die eine Eigenschaft natürlich sind die niedrigen Kosten. ETFs sind günstiger als aktiv verwaltete Fonds. Aber die zweite Eigenschaft, die ist ganz entscheidend und die wird leider oft ignoriert. Ein ETF ist dann gut, wenn er diversifiziert ist. Streuen halt die Risiken über verschiedene Einzeltitel. Und es gibt viele Indizes, die eben nicht diversifiziert sind. Und im Umkehrschluss heißt das natürlich, dann können die Fonds auch nicht diversifiziert sein. Jetzt würde ich gerne an dieser Stelle die Präsentation einblenden. Und zwar habe ich untersucht, wo ETFs eine gute Lösung sind. So. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe die Morningstar-Sterne-Ratings genommen und habe geguckt, welche ETFs in welcher Kategorie besonders gute Ratings haben. Das ist ein Pi-mal-Daumen-Instrument, aber es sagt schon sehr viel aus. Und wenn man sich anguckt, wo haben ETFs die besten Ratings? Und das ist jetzt immer im Vergleich auch zu aktiv verwalteten Fonds. Da kommt man lustigerweise zu Marktsegmenten, wo man ETFs nicht vermuten würde, nämlich bei defensiven Mischfonds, das ist Euro Cautious Allocation, das sind defensive Mischfonds, Moderate Allocation, ausgewogene Mischfonds und an Platz 4 findet man aktienorientierte Mischfonds, also Aggressive Allocation. Das klingt ein bisschen komisch, weil kaum ein Anleger hat davon gehört, dass es auch gemischte ETFs gibt, die also sowohl Aktien als auch Anleihen haben. Das ist aber so, das sind wenige Vehikel, aber die es gibt, die schneiden ganz hervorragend ab im Vergleich zu anderen Mischfonds. Wo sind ETFs noch gut? Dann kommen wir zum Thema US Large Cap Growth, also USA Standardwerte Wachstum. Und dahinter verbergen sich die Nasdaq 100 Tracker im Wesentlichen. Also ETFs auf den Nasdaq 100. Jeder kennt den Nasdaq inzwischen. Wachstumswerte, nicht nur Tech übrigens. Da findet man auch andere Aktien im Nasdaq 100. Starbucks ist so ein Beispiel. Also im Grunde alles, was Wachstum ist, hat sich an der Nasdaq gelistet. Und diese ETFs sind ziemlich gut. Es geht dann weiter über globale Aktienfonds. Es geht auch über europäische Aktienfonds. Es geht über Eurozonen-Aktienfonds. Also in vielen wichtigen Kategorien sind ETFs eine ganz hervorragende Lösung. So, das jetzt erstmal so als kleinen.
So. Dann eine Gemeinsamkeit ist dann anscheinend, je größer die Werte, desto besser geht das als ETF, oder? Könnte man das so pauschal sagen?
Also wenn man sich einfach mal anschaut, was das für Kategorien sind. Das sind Standardwerte USA, das sind Standardwerte global, also in Klammern MSCI World, das sind Standardwerte Eurozone. Und hinter diesen Mischfonds oder diesen gemischten ETFs, die ganz hervorragend abschneiden, da findet man natürlich auch große Bond-Indizes und große Aktienindizes. Das heißt, das sind auch große Werte. Und da kommen wir eigentlich zu dem Punkt, die großen Standardwerte auf der Aktienseite und die großen Indizes auf der Anleihenseite sind halt sehr stark diversifiziert. Und in solchen Segmenten, die man auch als, wenn man so will, effiziente Segmente ansehen will, da schneiden ETFs einfach sehr gut ab. Das heißt, vielleicht können wir im Umkehrschluss einfach nochmal schauen, wo schneiden ETFs denn nicht so gut ab. Und da kommt man nämlich zu diesen, zu den Segmenten, die man auch mithin als nicht so effizient bezeichnen kann oder als nicht gut diversifiziert. Also Aktientürkei zum Beispiel, da schneiden ETFs ziemlich schlecht ab. Aber auch ETFs, die ziemlich schwach abschneiden, sind europäische Aktien, Immobilienaktien. So, und ich finde, das erste Beispiel ist sehr, sehr treffend, weil wenn man sich den Markt für europäische Immobilienaktien anschaut, dann ist dieser Index ziemlich kopflastig und man findet dort zum Beispiel die ganzen deutschen Immobilienaktiengesellschaften und die haben massive Probleme. Die haben sehr stark verloren im letzten Jahr und kaum aktive Manager setzen aktuell auf die großen deutschen Immobilienaktiengesellschaften. Also, Vonovia ist ein Stichwort. Ne? Und Vonovia macht zum Beispiel den ersten Platz aus. Also, der Vonovia ist die Aktie, die am höchsten gewichtet ist in diesem Segment europäischer Immobilienaktien. Kaum ein aktiver Manager würde in so großem Maße auf Vonovia setzen. Aber ein Index ist nun mal ein Index und ein ETF ist nun mal ein ETF. Und der ETF gewichtet das, was die größte Marktkapitalisierung hat, am höchsten. Und das Ergebnis ist nicht gut. Das heißt, und das geht auch weiter so, wenn man jetzt zum Beispiel sich weiter die Tabelle anguckt, dann hat man Nebenwerte, zum Beispiel Aktien Asien, aber auch Emerging Markets sind nicht so richtig gut. Also wer ein ETF auf Frontiermärkte hat oder ein ETF auf Renten, Emerging Markets oder Aktien Indien, da ist die Bilanz halt nicht besonders gut. Und wie gesagt, diese Ratings sind immer im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds. Und da sieht man eigentlich sehr schön, dass das Bild durchaus differenzierter ist, als man das in der öffentlichen Diskussion vielleicht so wahrnimmt, wenn man über die Frage ETFs oder aktive Fonds sich austauscht.
Also ist einer der Hauptprobleme, wenn ich das richtig verstehe, ich finde das total spannend, dann ist einer der Hauptprobleme eigentlich von ETFs, wenn du einzelne Werte hast, die besonders stark gewichtet sind im Vergleich zu anderen. Etwas, was dann eben ein Fondsmanagement vermeiden kann, indem es manuell eingreift sozusagen.
Genau. Das Ding ist, und das wissen leider auch viele Anleger nicht, dass ETFs andere Freiheiten haben als aktiv verwaltete Fonds. Jetzt klingt das ein bisschen komisch auf den ersten Blick, Freiheiten. Will sagen, ein Fondsmanager, der muss diversifizieren. Also sprich, die Top-Aktien dürfen nicht, also die größten Aktien dürfen nicht mehr als 10% des Fondsvermögens zum Beispiel ausmachen. Das zwingt den aktiven Manager zur Diversifikation und ETFs unterliegen dieser Pflicht nicht. Das heißt, wenn ein ETF tatsächlich ein Spiegel des Marktes darstellen soll, muss er das machen, was der Markt macht. Und es gibt in manchen Indizes Werte, die 20, 30 oder mehr Prozent des Fondsvermögens ausmachen. Das ist bei Sektor-ETFs, also Stichwort Gold-ETFs zum Beispiel, extrem stark der Fall. Das ist auch in Tech-ETFs oder bei Technologie-Indizes der Fall. Da hat man Microsoft und Apple mit jeweils um die 20% gewichtet. Und im Grunde, wenn man jetzt einen klassischen ETF auf Tech-Aktien sich anschaut, dann kann man eigentlich auch die Aktien von Nvidia, Microsoft und Apple einzeln kaufen. So hoch sind die gewichtet. So, und dann sind diese ETFs natürlich nicht besonders ausgewogen. Das heißt, Wohl und Wehe der Performance dieser ETFs hängt davon ab, wie die Top 3 Aktien performen. Und das widerspricht zum Prinzip, dem Prinzip der Diversifikation. Und ein ganz wichtiger Punkt für ETF-Anleger ist ja, kauf den ETF, lass ihn lange liegen und alles wird gut. Aber das Blöde ist nun mal, dass, wie man bei Aktien Türkei zum Beispiel sehen kann, bei Nebenwerten, das kann auch eine ganze Weile nicht gut laufen. Ja, weil das ist oftmals so der Fall, dass die Märkte nicht effizient sind und der Index ist dann halt so ein bisschen ja der dabbische Elefant im Porzellanladen, der einfach stupide das macht, was ihm der Algorithmus vorgibt. Und das ist nicht immer gut für so einen Selbstfahrermodus.
Gibt es aus deiner Sicht sowas wie eine Daumenregel, wie viel Streuung in einem Index dann drin sein sollte? Also klar, die erste Regel ist ja sowieso, schau dir den Index an, bevor du einen ETF kaufst. Dann kann man ja solche Klumpenrisiken sozusagen erkennen. Gibt es also was, was du sagen würdest, ein ETF oder ein Fonds an sich sollte mal mindestens 10, 20, 30, 40 Werte haben, keiner mehr als ein paar Prozent, oder?
Das kann man so gar nicht so gut beantworten, weil das hängt natürlich auch ein bisschen von der Sektorstruktur ab. Also es kann durchaus sein, dass ein ETF mit 30 Werten, wo nicht jeder einzelne Wert oder wo die Top-Werte nicht über 50-60%, wenn man die Top 5 nimmt zum Beispiel, 50-60% des Index ausmachen. Also man kann auch mit 30 Werten einen gut diversifizierten Index haben, wenn die Sektor ausgewogen ist. Ich glaube, es ist einfach wichtig zu gucken, wie sieht die Entwicklung aus. Also wenn wir einfach mal beim allseits beliebten MSCI World bleiben, der hat inzwischen ein USA-Gewicht von 70%. Das ist ein immenses Gewicht und ich will damit nicht sagen, dass der MSCI World jetzt akut havariegefährdet ist und dass Anleger einen Totalverlust erleiden und ihr Unglück besiegeln, wenn sie den MSCI World als ETF kaufen. Das will ich nicht sagen, aber es kann auch sein, und das ist auch immer wieder der Fall gewesen in den letzten 3 Jahren, dass dieser MSCI World ETF halt schlecht läuft, wenn der Dollar schlecht läuft, weil 70% US-Aktien heißt halt auch Dollarrisiko. Und wir haben auch eine Zeit gesehen, wo amerikanische Aktien wesentlich schlechter gelaufen sind als japanische Aktien oder Euroland-Aktien. Und deswegen kann man, und ich sage das, also ich vertrete die Meinung auch, sagen, dass der MSCI World wegen dieser sehr hohen USA- und Tech-Gewichtung nicht diversifiziert ist. Heißt das MSCI World raus und Euro-Aktien rein? Nein, natürlich nicht. Aber man sollte, wenn man die Möglichkeit hat, und ich unterstelle mal, viele haben die Möglichkeit, dieses USA-Übergewicht durch Eurozone, Euroland, Japan einfach ein bisschen ausgewogener gestalten. Übrigens, der MSCI AQUI ist auch nicht so viel besser als der MSCI World. Da sind ungefähr 10% Emerging Markets drin, aber das ändert nichts am großen Bild. Die USA sind bei klassischen kapitalgewichteten Indizes einfach so dominant, dass man da ein bisschen gegensteuern sollte. Insofern ist es eher so ein bisschen die Entwicklung. Also wenn man sieht, dass die USA in den letzten 10 Jahren von 50% auf 70% Gewicht im MSCI World gekommen sind, dann ist das einfach ein Warnsignal. Das hat dann, da kann man 10-mal sagen, ja, der MSCI World hat 1600 Aktien, aber die kleinsten 1500 Aktien machen halt ein sehr kleines Gewicht aus in diesem ETF. Ne? Das muss man auch beachten. Also okay, immer auf die Gewichtung achten.
Da kam jetzt auch direkt eine Frage dazu. Also du hast es ja ein bisschen bedeutet, du würdest dann ein bisschen Asien und ein bisschen andere Teile der Welt dazu mischen. Jetzt möchte die Teilnehmerin nämlich wissen, was würden Sie für einen ETF empfehlen, der speziell für eine sehr, sehr lange Anlagedauer gedacht ist, nämlich für ein Kind. Also wo wir über sagen, wenn du jetzt anfängst, für Kinder anzusparen, dann gehst du ja davon aus, dass du eine Anlagedauer von 20, 30, 40 Jahren vielleicht hast.
Ja, also ich würde, selbst wenn es um kleine Beträge geht, würde ich immer mehr als einen ETF machen. Also man kriegt Sparpläne schon ab 20, 25 Euro hin. Und es ist so ein bisschen verlockend zu sagen, ich will einen ETF, der alles abdeckt. Aber warum nicht zwei machen oder drei? Also ich finde, weil das habe ich eben versucht anzudeuten, viele sagen, naja, der MSCI World hat keine Schwellenländer. So, und dann kommt man zu dem MSCI All Countries World Index, auch als MSCI AQUI bekannt, der 10% Schwellenländer hat. Aber das macht jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied. Und deswegen wäre mein Plädoyer, machen Sie bitte drei ETFs. Ne? Dann können Sie nämlich, und dann können Sie nämlich im Bunde sagen, ich mache einen Emerging Markets, einen USA, einmal Europa zum Beispiel, oder ich mache den MSCI World und gleiche diese Unwucht aus, indem ich gezielt ein ETF auf Japan und ein ETF auf Europa dazu mache. Ne? Also wäre meine Empfehlung, weil sonst versucht man immer, sich zu Tode zu optimieren und man kann nun mal nicht alles über einen One-Stop-Shop, also über eine Produktlösung. Würde ich nicht empfehlen. Ist auch nicht nötig. Wie gesagt, die Stückelung der Sparpläne ist inzwischen bei 25 Euro, denke ich. Das muss also nicht sein.
Ja, es gibt auch Sparplananbieter, die tatsächlich einem ermöglichen, mit einem Sparplan, heißt dann ein Sparplan, eine Rate, man zahlt auch nur einmal, mehrere ETFs reinzutun. Also, wenn du sagst, ich habe meine 25 Euro, packe ich 4 ETFs in meinen Sparplan. Das ist dann in dem Augenblick ja auch eine Lösung für das, was du beschrieben hast. Dann finde ich zwei Sachen, finde ich noch ganz spannend. Das eine ist, du hast gesagt, die USA wären so stark gewichtet inzwischen in dem MSCI World, das ist eine zeitliche Entwicklung. Sprich, kann ja sein, dass das vor einigen Jahren noch deutlich kleiner war, dieser Anteil. Also wie oft sollte ich dann da in mein Konzept reingucken, dass, wenn ich gerade so über 20, 30 Jahre Anlagehorizont nachdenke?
Ja, also das ist auch, also wer meine Analysen bei Morningstar verfolgt hat, der wird gemerkt haben, dass ich so ein bisschen vom Paulus zum Saulus zurückmutiert bin, weil ich habe vor 10 Jahren gesagt, der MSCI World ist ein super Index, nicht nur als Benchmark, sondern auch als Investmentziel. Und das hat sich inzwischen ein bisschen verändert und deswegen würde ich sagen, man muss halt dabei bleiben. Man muss es halt ein bisschen, also die Selbstfahrerlösung, also die Lösung, dass man einmal was macht und nie wieder drauf schaut, das ist ein bisschen riskant und das ist auch nicht nötig. Man, also selbst wer sich nicht beraten lässt, der kann einmal im Jahr schauen, wie sieht denn mein Index aus? Und wenn sich ein Index immer weiter in eine Richtung verschiebt, dann ist das ein Warnsignal. Und wir erinnern, also ältere Semester erinnern sich an den japanischen Aktienmarkt im Jahr 1990. Damals war Japan 40% im MSCI World. Mhm. Und das war der Höhepunkt der Japan-Blase. Und dann ist die Japan-Blase geplatzt und zwar nicht nur in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren, sondern Japan hat quasi über 20 Jahre Luft abgelassen. Inzwischen ist Japan 6, 7% im MSCI World. Also wer damals den MSCI World blind gekauft hat, der hat einen ziemlich schlechten Deal gemacht. Und deswegen, man muss es nur mal im Blick behalten. Ne? Also ETFs sind super, weil man als Anleger, wenn man sagt, ich will den Markt, dann sind ETFs eine wirklich gute Lösung, aber auch da muss man ein bisschen ein Auge drauf halten und nicht einfach also liegen lassen und schlafen gehen ist Costolanis Zitat oder wird Costolani zugeschrieben, würde ich nicht unterschreiben.
Also einmal im Jahr einfach mal auf die Verteilung gucken, ob da nicht Klumpenrisiken entstanden sind, dadurch, dass einzelne Länder, einzelne Regionen, einzelne Branchen, kann ja auch ein Klumpenrisiko sein, sich enorm gut entwickelt haben. Ist jetzt so eine der sinnvollen Ratschläge, die auf jeden Fall alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier mitnehmen können. Was ich auch ganz, ganz spannend finde, da würde ich gerne noch mal kurz mit dir drüber sprechen wollen, sind, hattest du ganz am Anfang gesagt, wirklich super abschneiden tun, sogenannte Multi ETFs, also ETFs, das ist meiner Ansicht nach wegen der Provisionsthematik in Deutschland hier ein völlig unterschätztes Thema. Eigentlich kriegst du ja dann in dem ETF der Anleihen, Aktien, Rohstoffe etc., kriegst du ja sozusagen eine komplette Vermögensverwaltung für eine minimale Gebühr mitgeliefert. Wie gehe ich denn da vor? Was schaue ich mir da an, wenn ich die aussuchen, wenn ich mir einen aussuchen möchte? Weil inzwischen gibt es ja eine ganze Reihe von diesen Multi-Asset-Strategien.
Ja, es gibt gar nicht so viele. Deswegen, also da kann man auf Research-Seiten wie Morningstar zum Beispiel sich relativ schnell ein Bild verschaffen. Das sind wirklich nur einzelne Produkte. Aber weil sie halt den repräsentativen Markt abdecken, habe ich die natürlich mit in die Auswertung genommen. Einfach weil, ja, das heißt ja im Grunde, ich muss ja nicht 100 Fonds oder 100 ETFs haben, um ein Bild zu bekommen über die Qualität, weil die Märkte sind die Märkte. Insofern, da kann man relativ schnell auf den einschlägigen Websites, auch bei Investor kann man sich registrieren und dann kann man auch recherchieren. Da haben wir auch Tools, wo man solche Instrumente recherchieren kann. Und ja, es ist ein wirklich unterschätztes Thema. Ich würde behaupten, es ist ein Nischenthema und es wird immer eins bleiben, weil die ETF-Anbieter eines nicht wollen. Sie wollen ja die aktiven Manager nicht als Kunden verlieren. Und eine der wichtigsten, sage ich mal, Alleinstellungsmerkmale von aktiven Managern ist es ja, Mischfonds anzubieten. Wenn jetzt die ETF-Industrie, die die Bausteine liefert für Mischfondsmanager, jetzt anfängt massiv Konkurrenz, den besten Kunden Konkurrenz zu machen, dann ist das vielleicht für die Geschäftsbeziehung nicht so förderlich. Und das erklärt vielleicht, warum wir wirklich nur eine Handvoll dieser Produkte am Markt vorfinden. Ist das kleine schmutzige Geheimnis der Fondsindustrie, es gibt gemischte ETFs heute.
Ja, jetzt könntest du bitte, weil ich habe gerade, ich lese hier gerade, dass ich nicht so gut zu verstehen bin, einfach nochmal erklären, was so eine Multi-Asset-Strategie ist, also was für ETFs das sind. Das scheint hier nicht jedem der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekannt zu sein.
Naja, es ist im Grunde, jetzt bin ich wieder auf die Präsentation gesprungen und da sieht man einfach, nehmen wir die ersten ein, zwei Zeilen, ne? Euro Cautious Allocation und Euro Moderate Allocation. Sorry, ich habe das nicht übersetzt. Das hätte ich natürlich machen können. Also Platz 1, Platz 2, defensive Mischfonds und ausgewogene Mischfonds, die global investieren. Die unterscheiden sich gar nicht, außer in der Gewichtung der Aktien- und Anleihenkomponenten. Das heißt, die defensiven Mischfonds, die haben eine hohe Anleihenquote und die ausgewogenen Mischfonds haben eine ausgewogene Mischung. Also sprich, ETFs haben in aller Regel, wenn sie defensiv sind, 75% Anleihen, 25% Aktien. Und die ausgewogen investieren, sind so ungefähr 50-50. Das kann immer ein paar Prozentpunkte auseinandergehen, aber so, das ist so ungefähr das Mischverhältnis. Und in aller Regel ist die Bond-Komponente von einem Index abgedeckt, nämlich dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return. Und die Aktienkomponente kann entweder der MSCI World sein oder der MSCI ACWI oder vielleicht sogar der FTSE World oder der, also da gibt's, die sind aber ähnlich, ne? Also im Grunde, das sind einfache Instrumente, die auf der Aktienseite die typischen Indizes abbilden und die unterscheiden sich ja nicht wirklich. Also egal, ob es FTSE ist oder MSCI, die sind ja nach den identischen Prinzipien konstruiert. Deswegen ist das eigentlich egal. Und das ist das ganze Geheimnis. Es sind zwei Indizes, die gemischt werden. Und das ist ein No-Brainer. Jetzt muss man allerdings auch sagen, dass diese Produkte ziemlich stupide sind. Also das klingt jetzt abwertend, ist es in manchen Situationen auch, ist auch nachteilig. Also zum Beispiel hatten wir im Jahr 2022, also letztes Jahr, hatten wir einen riesen Crash bei Anleihen. Und das hat jetzt ein bisschen was mit der Struktur des Anleihenmarktes zu tun, dass langlaufende Anleihen im letzten Jahr ziemlich hohe Verluste erlitten haben. Und diese Indizes, die diesen gemischten ETFs zugrunde liegen, die haben halt den Markt abgebildet. Und der Markt ist der Markt, der kann recht haben, aber er hatte im Jahr 2022 nicht wirklich recht, weil da haben aktive Manager zum Beispiel auf der Anleihenseite eine viel bessere Bilanz gehabt, weil sie einfach die Langfristrisiken reduziert hatten. Also die hatten mit anderen Worten die Durationsrisiken reduziert. Das haben natürlich Indizes nicht gemacht. Und deswegen auch da gilt, immer im Blick haben, was können solche Produkte leisten und was nicht. Ne? Also man kann natürlich auch sagen, ich nehme jetzt einfach einen gemischten ETF, ich glaube, den gibt es gar nicht, aber den könnte man konstruieren, der auf der Aktienseite den Markt abbildet und auf der Anleihenseite nur kurzlaufende Anleihen beinhaltet. Aber jetzt hat man in Zeiten niedriger Zinsen halt da keinerlei Erträge oder kaum Erträge auf der kurzfristigen Anleihenseite. Deswegen, es gibt eigentlich nicht die Selbstfahrerlösung per se. Man muss wissen, was man kauft. Ja. Also der Käufer möge sich wappnen und durch Informationen muss er die beste Einschätzung teilen. Und es gibt nun mal Märkte und es gibt auch Marktsituationen, wo aktive Manager einen deutlichen Vorteil haben. Und da fällt mir das Beispiel Anleihen ein. Im letzten Jahr waren aktive Manager deutlich im Vorteil. Und das wird auch immer wieder der Fall sein, wenn zum Beispiel europäische und japanische Aktien global vorne liegen, dann werden die allermeisten aktiven Manager Vorteile gegenüber dem MSCI World haben, weil die allermeisten sind eben nicht so stark in den USA unterwegs.
Ich finde das auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema und ich vorschlage, wenn du Lust hast, Ali, könnten wir ja vielleicht in ein paar Monaten wirklich mal eine Session machen zu diesem Thema Misch-ETFs, also welche Indizes da zugrunde liegen, wie die Systematik ist. Also ich finde das extrem spannend. Ich denke, unsere Teilnehmerinnen auch. Vielleicht, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, wäre das genau der Moment, diese zu stellen. Und auf jeden Fall, ich habe heute was gelernt und dann, noch eine Frage hätte ich. Ich würde mal interessieren, wie bewertest du denn die solche Vermögens-ETFs, die ja quasi, also diese Active-ETFs, die sagen, sie seien ETFs, aber es würde eine Strategie dahinter liegen, also mit einem formellen Eingriff.
Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Da muss man im Grunde nur also zwei Unterscheidungen treffen. Es gibt ETFs, die ganz bestimmte Stile abbilden. Das sind Growth, Value, Momentum, Qualität, Dividenden und so weiter. Die würde ich als semi-aktiv bezeichnen. Also die würde ich jetzt nicht in den Korb einordnen, den du angesprochen hast, sondern ich würde da wirklich auf die Aktiven gehen und da kennen eigentlich die meisten Anleger inzwischen auch den ETF von Katie Wood. Den gibt es allerdings nicht in Europa, den ARK Innovation. Und das ist so ein typisches Beispiel für einen aktiven ETF. Die haben sich in Europa nicht so wirklich durchgesetzt. Das hat einmal regulatorische Gründe, das hat aber auch Gründe, dass viele aktive Manager eben nicht ihre Marge so schmälern wollen, dass sie ihre Flaggschiff-Strategie in ein transparentes Indexprodukt übersetzen. Das wäre theoretisch technisch möglich. Man sieht es ja an den USA, da ist es definitiv möglich. Das ist relativ einfach. Ne? Wenn ich jetzt als aktiver Manager, sagen wir mal, 100 Basispunkte verdiene mit meinem Ansatz und ich übersetze den in einen ETF, der dann aber nur nicht 1,0% kostet, sondern 0,5, dann lade ich im Grunde Anleger ein, hier eine Arbitrage zu betreiben. Das heißt, natürlich würde ich dann als Anleger sagen, ja super, ich spare 50 Basispunkte pro Jahr an Gebühren und mache jetzt halt den ETF von diesem aktiven Manager, von dem ich viel halte. Deswegen denke ich mir, es ist ein wirklich Nischenmarkt. Wie gesagt, es gibt einige Gründe, warum es diese Produkte in Europa nicht so in der Form gibt. Das kann sich ändern, aber wenn es sich ändert, da muss man auch wiederum sehr, sehr genau drauf schauen. Es gibt nämlich ein Haus in Frankfurt, ein bekanntes Value House, das auch ein ETF an den Markt gebracht hat. Aber da wird eben nicht die Originalstrategie repliziert. Das wäre jetzt so mein Zwischenfazit. Es ist schon seit Jahren mein Zwischenfazit. Insofern vielleicht ist es ja das endgültige Fazit schon, weil der Markt verändert sich in der Hinsicht, herzlich wenig. Es kommen immer mal wieder so aktive Produkte auf den Markt. Es ist noch kein Massenphänomen.
Danke dafür. Hier ist noch eine schöne Frage zum Schluss von einem Teilnehmer. Du hättest dich sehr gut und bad vorgestellt. Welche Fonds sind die ugly?
Entschuldigung?
Welche Fonds sind die ugly, die hässlichen? Weil wir hatten ja den Titel The Good, the Bad and the Ugly.
Ugly, und das führt jetzt ein bisschen weiter. Also die Analyse, die kann ich gerne nachschieben. Ich kann dir gerne einen Link schicken auf die Website oder ich baue es in die Präsentation ein. Dann können es alle genauer nachlegen. Also Good und Bad habe ich gezeigt. Die Ugly, das sind die, wo ein schlechtes Rating-Momentum gerade vorherrscht. Und da, wir haben ja eben gesprochen darüber, dass ETFs diversifiziert sein sollen und günstig sein sollen. Gut, das Thema günstig schieben wir weg, günstig sind sie alle, aber sie sind nicht diversifiziert. Aber was ist denn jetzt, wenn ich einen ETF habe, der nur 3 Aktien zum Beispiel hypothetisch drin hat? Ne? Der wird in aller Regel langfristig nicht gut sein, aber der kann natürlich immens tolle Aufwärtsdynamiken dann haben, wenn diese 3 Aktien gut laufen. Die sind aber trotzdem extrem hässlich, diese ETFs. Weil das ist dann wirklich ein bisschen Münzwurf, wenn diese wenigen Aktien, die in dem Index sind, also MSCI Greece oder MSCI Turkey sind so ein paar Beispiele, das sind so Indizes, die nur aus einer Handvoll Aktien bestehen. Und wenn diese Handvoll gut läuft, dann Halleluja, dann muss man natürlich dabei sein. Aber das Blöde ist, die krachen auch mal ganz böse runter und deswegen ist das ein bisschen Münzwurf. Und das hat dann wenig mit dem Prinzip der Diversifikation zu tun. Das ist die Gruppe der Hässlichen, die können mal gut sein, die können mal schlecht sein, aber sie sind in dem Fall hässlich, auch wenn sie mal eine gute Phase haben.
Ja, das ist besonders auch bei Themen-ETFs kann das ja häufig der Fall sein. Also wenn ich jetzt ein ganz exotisches Thema habe, so wie Cannabis-Produzenten und da zum Beispiel, da ist es ja mal ein Dutzend Unternehmen, die dann alle noch in den USA und in Kanada sind. Also ich habe da eine extreme Konzentrierung auf ein ganz bestimmtes Segment. Das muss man einfach wissen. Also unser Fazit kann man ja eigentlich dann in einem Satz zusammenfassen. Diversifikation ist alles, oder?
Ja, für die allermeisten Anleger, und wir reden ja jetzt wirklich über 80-90% der Anleger, sind diversifizierte Produkte das, worauf sie achten müssen, sowohl auf der aktiven wie auf der passiven Seite. Und die 10% der Anleger, die wirklich sehr viel Spielgeld haben, die können natürlich sich auch Exotenthemen widmen. Aber ich denke, dass für die große Masse der Anleger Diversifikation alles ist. Und Diversifikation ist bei vielen ETFs gegeben. Aber wie gesagt, das kann auch schöner aussehen, als es wirklich ist. Insofern, man muss auch Research machen. Das wäre so mein großes Plädoyer.
Danke dafür. Da zähle ich mich selber auch zu den 90%. Das gilt, ich denke, für die meisten von uns. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine spannenden Einsichten. Und ich hoffe, wir widmen uns dann bald mal dem Thema Multi-Asset-ETF, weil das finde ich extrem spannend, gerade für die langfristige Vermögensanlage. Und entschuldigen Sie nochmal bitte diese technischen Probleme, die wir haben, aber ich bin sehr froh, dass wir die Session trotzdem gemacht haben, statt sie abzubrechen. Und danke dir, Ali. Das Schlusswort gehört dir.
Mir bleibt nur das Dankeschön zurückzuspielen, auch für das Interesse zahlreicher Teilnehmer und deren Langmut. Und ja, also jederzeit, also wir können gerne jederzeit über Multi-Asset-ETFs sprechen und freue mich über jede Einladung. Danke dir, Edda.
Danke. Und allen einen guten Tag noch und bis nächste Woche. Da spricht Christoph Greitemann von der Telekom über den Nutzen von Investor Relations aus Anlegersicht. Also wie Sie selber Investor Relations Angebote der Unternehmen einsetzen können, wird bestimmt spannend. Und nächste Woche dann ohne technische Probleme.